Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.
Hallo zusammen, Sprenger spricht hier. Einmal mehr eine Ausgabe, die für den Hashtag Books and Sports steht. Einmal mehr eine Ausgabe, die zeitlos ist. Die könnt ihr auch 2032 hören oder 2042. Aber die Ausgabe ist nicht an einem Freitag online gegangen, sondern an einem Donnerstag, am 1.9.2022. Aus gutem Grund, denn da startet sie die 41. Basketball-Europameisterschaft. Zwar wollen wir jetzt nicht den geschätzten Kollegen Olli Dütschke irgendwie ihm Konkurrenz machen mit Talking Basketball, so heißt er sein Podcast, den er mit Stefan Koch zusammen macht und wo er unter Olli D. agiert, aber wir wollen über Basketball talken. Nur eben nicht wie ein aktueller Podcast oder gar wie die Heute-Nachrichten. Und deshalb habe ich mir gedacht, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen und laden uns einfach einen ZDF-Journalisten ein, der sonst nur aktuell arbeitet, unter anderem eben auch fürs Sportstudio. Hallo Daniel Pinchowa.
Hallo Christian, grüße dich.
Im Stadion haben wir uns oft beim Fußball getroffen, aber die große Liebe gebührt dem Sport, um den es heute geht.
Absolut, absolut. 3,05 Meter hängt der Korb hoch, da muss der Ball rein. Ja, ich habe es seit frühester Jugend selbst gespielt und ich glaube, Basketball ist einfach so ein Sport, wenn man es einmal richtig kennengelernt hat, einmal richtig schätzen gelernt hat, dann bleibt man auch dabei.
Und einen Namen verbinden wir natürlich alle mit Basketball. Thomas Plätzinger, hallo.
Hallo. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand sowas über mich gesagt hat.
Natürlich.
Freut mich natürlich sehr.
Du bist der Mann, der eine der Sportbiografien geschrieben hat und eben über einen der Größten. Und der Größte, sprich Dirk Nowitzki, hat gesagt, ich konnte mir keinen besseren dafür vorstellen. Also, ist doch klar.
Ja, es freut mich alles, was du sagst, was er sagt. Fantastisch.
Die Frau in der Runde schreibt unter dem Namen Anne Nordby Superkrimis aus Skandinavien und, Achtung, man höre und staune, die hat unter anderem Namen Basketball gespielt und deshalb heißt sie jetzt bei uns Annette Strohmeier. Hallo.
Ja, hallo zusammen. Damals war ich noch unter dem Namen Annette Pieper unterwegs bei der BG 74 Göttingen und in der zweiten Liga. Und ich komme aus einer Basketballfamilie. Meine Eltern haben beide gespielt. Also ich hatte gar keine andere Chance. Ich musste das machen. Aber ich habe es mit Freude betrieben, muss ich sagen, sehr viele Jahre lang. Hat mir immer großen Spaß gemacht. Auch war natürlich viel Training immer und dreimal die Woche Training. Dann mit Spiel am Wochenende, dann noch eine extra Laufeinheit, noch mal ein bisschen ins Fitnessstudio, da war man gut mit beschäftigt. Aber ich sag mal, die Disziplin, die ich damals gelernt habe, die habe ich mir jetzt fürs Schreiben mitgenommen.
Also ich kann mich auf jeden Fall outen, dass ich mich mit Frauenbasketball wirklich gut auskenne. Hat den Hintergrund, ich bin Wuppertaler. Ah. Und unsere Damenmannschaft war, ich glaube, 10 oder 11 Mal nacheinander deutscher Meister. Waren auch Europapokalsieger, also ich sag jetzt mal die Champions League im Fußball, haben unsere Damen gewonnen vom BTV Wuppertal. Und wie gesagt, ich habe in dem Verein gespielt, super gerne gespielt, unfassbar talentfrei gewesen dabei. Also ich habe es bis in die Oberliga geschafft und da war mein Leistungsspektrum aber sowas von ausgeschöpft. Aber wir mussten im Training natürlich auch immer gegen unsere Damenmannschaft spielen. So, und dann war es natürlich so, da ging es um Leistung, da ging es um Erfolge, da ging es natürlich auch schon um Geld. Und da hieß es dann immer, naja, jetzt nehmt euch mal ein bisschen zurück. Ne? Die haben am Wochenende ein Spiel oder Europapokal steht an. Ja, hatte natürlich dann immer zur Folge, dass wir die ganzen Ellenbogen abbekommen haben, aber nicht mal selbst zurück machen durften. Also, von daher, ich kenne mich wirklich sehr gut aus. Und die Veilchen aus Göttingen. Und ich weiß ja auch, Thomas kommt aus Hagen. Also, das sind hier Basketball-Hochburgen.
Das stimmt.
Und ich habe auch meine Frau hat ein paar Jahre in Göttingen gearbeitet und bin ich auch immer in Göttingen gewesen. Also, es hängt alles miteinander zusammen.
Das ist mit
Also, also Daniel sagt ja gerade, Hagen, da komme ich her. Und das ist, da geht es auch nicht anders. Da muss man auch Basketball lernen, verstehen, betreiben, wenn man irgendwas vernünftig betreiben will. Dann ist das so eine kleine Stadt, wo die Kapazitäten meistens nur für eine wirklich gut betriebene Sportart dann da sind. Und das war in Hagen, war das eben auch Basketball. Und das war die einzige Erstligamannschaft in irgendeiner Sportart, die es gab. Es gab noch Faustball. Die waren auch ganz gut, aber eigentlich Basketball. Wir hatten teilweise, als ich Jugendlicher war, hatten wir sogar zwei Erstligamannschaften in so einer kleinen Stadt. Und das war das war ziemlich besonders. Da gab es TSV Hagen und SSV Hagen. Und das war schon, also das war die Sportart da. Ja.
Und welcher davon war Brandhagen?
Irgendwann haben die Kräfte gebündelt und sind zusammengegangen. Und also SSV und TSV Hagen sind verschmolzen worden zu einem Team und das wurde dann von der örtlichen Zwiebackfabrik gesponsert. Und das war dann richtig. Brandhagen. Das war das fusionierte Team und die sind dann auch mal Pokalsieger geworden. Deutscher also Zweite in der deutschen Meisterschaft damals. Die waren echt gut. Also das war kein schlechtes Team. So, da kann man auch nicht dran vorbei. Ja.
Ja, ich habe in beiden Städten gespielt. Ich habe gegen Wuppertal in einem Pokalspiel gespielt, damals noch gegen auch Sophie von Saldern, die aus Göttingen kam. Die hat uns auch ordentlich eingeheizt. Und in Hagen habe ich auch mehrfach gespielt. Ja, also ich kann mich an beide Sporthallen erinnern.
Ja.
Damals war das ja auch noch, also ich kann es nur aus Wuppertaler Sicht sagen, wobei in Hagen ist es ja, glaube ich, auch nicht sonderlich anders gewesen. Das waren ja noch richtig alte Sporthallen. Also da bist du reingegangen und hast sofort gerochen, ja, diese Halle steht schon ein paar Jährchen. Also das war noch anders als heute. So viele moderne Arenen, die natürlich ihre Berechtigung haben, die auch ihre, wo es auch notwendig ist, dass es die gibt für die Clubs. Also jetzt nehmen wir mal die großen Clubs aus Deutschland. Also wenn Alba Berlin nicht in dieser Halle spielen würde, möglicherweise ein Problem. Das ist ja auch immer wieder Thema, dass sie vielleicht auch nicht lange noch da spielen werden. Wer weiß. Aber damals, das war halt noch sehr ursprünglich.
Und ich mochte das auch sehr. Manchmal geht mir das so im modernen Basketball, also im gegenwärtigen Basketball, die Publikumssituation ist häufig so wenig hitzig. Das habe ich damals zumindest aus Kinderperspektive und jugendlichen Perspektive irgendwie anders in Erinnerung von damals. Ich weiß noch, dass damals tatsächlich so in den Foyers der Hallen so gequarzt wurde. Die Leute haben viel Bier getrunken. Das passiert heute auch nicht mehr so häufig, finde ich. Und die Laune war insgesamt manchmal etwas, ja, sagen wir so, wilder und hitziger, als das heutzutage in Basketballhallen häufig so ist, ne? Also, das hat mir eigentlich, rückblickend hat mir das ganz gut gefallen, dass es so ein bisschen fußballartiger war. Oder geht euch das anders?
Nicht direkt. Also ich muss sagen, die Stimmung, wenn BG spielt, ist sehr erhitzt in der Halle. Da kocht das richtig. Da geht es richtig ab. Und ich fand das eher beim Fußball immer ein bisschen langweilig, muss ich gestehen.
Das Spiel ist langweilig, aber die Stimme...
Ich muss auch zugeben, ich war nur einmal in einem Bundesliga-Stadion, das war Werder Bremen gegen Schalke, das weiß ich noch. Das war so lala von der Stimmung, fand ich. Also gut, ich bin auch keine Fußballerin. Also jetzt, ich gucke das auch nicht so gerne im Fernsehen.
Aber ich meine, ist ja auch klar, ne? wenn früher die alte Kölner Sporthalle oder Leverkusen, die Dopatka-Halle, war ja dann auch eng. Und wenn da diese Europapokalspiele waren gegen vor allen Dingen griechische oder auch türkische Clubs, also das machen die ja heute noch in Griechenland zum Beispiel, Pyro zünden unter der Hallendecke, das ist natürlich ein absoluter Irrsinn, aber na klar, da verklärt man natürlich auch ein bisschen was und dann denkt man an die großen Namen von damals zurück, an die Stimmung in der Halle, wenn da die Münzen und Feuerzeuge flogen und eben Pyro gezündet wurde. Das war schon enorm, fand ich.
Ich bin mal als Jugendlicher, also das klingt so ein bisschen so, wie Opa erzählt von früher, aber Wir waren mal mit der Jugendmannschaft auf einer Tournee durch Griechenland. So Jugendturniere haben wir da gespielt und ich war völlig fasziniert davon, wie da die Kultur in der Halle war. Also wie laut, wie choreografiert und wie hitzig und emotional und wirklich heißblütig. Das fand ich schon sehr, sehr faszinierend an dem Spiel. Vor allem, weil man ja auch nicht weg kann. Die Halle ist ja so eng und man ist denen einfach ausgesetzt. Und ich glaube, auch große Spieler, also ich bin vor einiger Zeit nochmal mit Patrick Femerling, dem Nationalspieler, Rekordnationalspieler unterhalten, der sagt auch, wenn er an die Hallen in Griechenland denkt, da kriegt er jetzt noch Gänsehaut. Das fand ich irgendwie faszinierend, ja.
Also Opa ist 1975 geboren.
Ja.
Eure Größe wäre vielleicht noch ganz interessant. Die müsste ich ja im Grunde genommen in die Shownotes dazu schreiben.
Daniel ist 1,89 groß.
Das wäre so schön, Thomas. Nein, 1,82. Ich habe aber auch Aufbau gespielt.
Ja, ich bin 1,80. Hab dann die Center-Position gehabt bei den Frauen natürlich.
Ich glaube, in meinem Pass steht 1,97. Ich fürchte aber, ich bin 1,95. 6'4 bin ich, ja.
Geworden oder immer gewesen? 1,95?
In meinem Pass steht immer die große Hoffnung, doch nochmal 1,97 zu werden. Keine Ahnung, die haben mich damals gefragt, wie groß sind sie oder wie groß werden sie? Da habe ich gesagt, 1,97 und das steht jetzt in dem Pass drin. Aber ich bin es nie geworden. Ich bin immer 1,95 geblieben.
Aber wenn man 1975 geboren ist, dann schrumpft man ja auch noch nicht.
Nee, noch nicht. Ich bin noch im Wachstum begriffen.
Wenn ihr dann jetzt vom 1. bis zum 18. September nur vor der Glotze sitzt, dann stelle ich mir jetzt ja bei dir vor, dann sitzt du da irgendwie mit Dreckwäsche, damit es auch so ein bisschen riecht wie früher?
ich hoffe, ich bin in der Halle. Ich hoffe, ich kann mir die Spiele in der Halle angucken. Aber wenn ich zu Hause gucke, dann jetzt, also ich Basketballspiele gucke, und das ist ja in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut möglich gewesen, paradiesische Zustände, dann gucke ich das meistens mit meiner älteren Tochter. Wir fachsimpeln dann mittlerweile. Die ist zwar erst 11, aber die interessiert sich schon sehr dafür. Und dann so gucke ich mir Spiele an zurzeit, wenn ich nicht in der Halle bin, was ich jetzt natürlich hoffe, weil es in Deutschland ist und weil da ja auch ganz tolle Mannschaften dann zu sehen sein werden. Also wirklich die Creme de la Creme. Und da würde ich schon sehr, sehr gerne dabei sein.
Ja, das geht mir ähnlich. Und ich weiß sogar auch, dass ich zumindest das Gros der Spiele in der Halle dann sehen werde. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Also die Vorrunde in der Köln Arena, das ist schon mal sehr besonders. Da wird sicherlich auch schon richtig gute Stimmung sein. Und ich kann mich noch an die Basketball-EM 2015 erinnern, als eben Dirk Nowitzki und Dennis Schröder da die großen deutschen Stars gespielt haben in Berlin, die Vorrundengruppe mit Deutschland. Jetzt wäre ja die Endrunde. Nee, jetzt ist die Endrunde in Berlin. Wir hoffen natürlich alle, dass die deutsche Mannschaft dann auch dabei ist. Das waren Wahnsinnsspiele. Immer ausverkaufte Halle und wirklich klasse Spiele, knappe Spiele, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, war es. Also das ist was, worauf man sich absolut freuen kann und nicht nur, wenn man großer Basketballfan ist.
Das stimmt. Ich werde wahrscheinlich nicht in den Genuss kommen, in Deutschland in die Halle gehen zu können, weil ich noch in Dänemark bin die ganze Zeit, weil es ja auch ja mein Wohnsitz ist und deswegen werde ich wahrscheinlich es nicht schaffen, bis dahin nach Deutschland zu kommen, aber ich werde es mir wahrscheinlich dann hier im TV angucken, wenn es in dem dänischen TV läuft. Mal schauen.
Dänemark weiß ich jetzt nicht, wenn ich die Gruppen durchgucke, da ist kein Dänemark dabei.
Nee. Dann ist es wahrscheinlich auch, also eher unwahrscheinlich, dass sie es hier im Fernsehen übertragen.
In Deutschland gibt es das alles bei Magenta, deshalb die Frage, was macht der ZDF-Mann vor Ort? Also Deutschland Magenta und dann stand aber auch zu lesen, dass zumindest die deutschen Spiele, dass man die umsonst schauen kann.
Ja, das kann man natürlich bei Magenta Sport. Und klar, so wie die ARD dann sicherlich auch, wird das ZDF dann natürlich auch die Zusammenfassung machen, nachrichtlich, für die Magazinsendungen wie das aktuelle Sportstudio, die Sportstudio-Reportage. Ich weiß, dass wir einmal eine Zusammenfassung noch in einer Sportstudio-Live-Sendung machen, nach einem Frauenfußballspiel. Und ja, so wird das natürlich dann auch bei uns begleitet.
So, dann helft jetzt mal all denen, die wegen Anne Nordby dabei sind und denken, wir reden jetzt nur über Krimis aus Skandinavien, warum die Dänen nicht dabei sind.
Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht, weil den dänischen Basketball verfolge ich jetzt nicht so. Ich bin da dann sehr heimatverbunden und bin dann immer bei BG 74. Wenn ich dann auch in Göttingen bin bei meiner Familie, dann teile ich das manchmal so, dass es dann auch irgendwie ein Heimspiel, dass ich das sehen kann von den Damen oder von den Herren. Die Damen sind ja leider letztes Jahr abgestiegen, also jetzt nur noch zweite Liga. Aber das macht auch immer Spaß, weil die in der kleineren Halle sind und das ist dann immer ein bisschen familiärer. Aber jetzt mit dem dänischen Basketball kenne ich mich in der Tat so gar nicht aus.
Also wenn man so rumfährt in Dänemark, habe ich immer den Eindruck, dass Fußball schon sehr präsent ist. Also man sieht viele Tore auf Wiesen und Feldern, Schulhöfen und so weiter. Wenn man hingegen durch, sagen wir, Kroatien oder Serbien fährt, oder so, ist halt auf jedem Schulhof ein Basketballplatz. Und ich denke einfach, es hat wahrscheinlich hier nie viel basketballischen Erfolg gegeben und das ist nicht verankert hier. Das ist, denke ich, ist ein kleines Land und dann hat man sich wahrscheinlich auf Fußball geeinigt als Nationalsportart, denke ich.
Handball, ja, genau.
Ja. Und das ist ja in Deutschland ähnlich. Da gibt es natürlich viele Basketballkörbe auch, aber trotzdem gibt es eine Sportart, die alles dominiert und ich genieße das immer, wenn man dann durch Kroatien fährt, so kann man überall, oder eben vielleicht Serbien oder Montenegro oder manchmal in Frankreich, da sieht man halt echt gute Spiele auf Freiplätzen. Das passiert dann in Ländern wie Dänemark oder in Deutschland auch nicht so oft. Ne? Also das ist nicht ganz so verwurzelt einfach. Das wäre, glaube ich, meine Erklärung. Aber ob das so ist, weiß ich nicht.
Ich denke auch, das hat was mit der Sporttradition zu tun, ja.
Ja, und du sagst ja auch gerade, Thomas, ne, da hat man sich drauf geeinigt, das ist jetzt unsere Nationalsportart in einem kleinen Land, also in einem Land mit wenigen Einwohnern. So ist es ja eben auch in Litauen. Also ich glaube in Litauen, du sagst jetzt gerade in Serbien und Kroatien, da sieht man an jeder Schule, ich glaube in Litauen wird kein Haus ohne Basketballkorb verkauft. Also das ist ja da die absolute Sportart Nummer eins.
Aber warum? Da ist doch genauso scheiße kalt wie in Dänemark.
Keine Ahnung.
Das hindert ja niemanden am Basketballspielen.
Also nein, im Gegenteil, aber das hindert mich doch am Fußballspielen. Also, ne, wenn es dann ist es früh dunkel und was weiß ich, dann gehe ich doch lieber in eine Halle, wo es warm ist und spiele Basketball.
Ach so, so dachte ich.
So dachte ich, ja.
Ich glaube, wenn man eine Sportart wirklich machen will, dann ist das Wetter nicht so wichtig. Also auch bei Basketball, man sieht ja immer, also ich habe einen Freiplatz hinterm Haus, da spielen die Kinder auch im Winter Basketball. Also, obwohl der Berliner Winter jetzt nicht immer so bitterkalt ist, aber das geht draußen Basketball spielen oder. Also ich habe nie Basketball gespielt, weil es in der Halle war und es warm war.
Ich schon.
Echt?
Ja. Ich bin Hallensportler, ich gebe es zu.
Wenn wir jetzt gerade schon Frankreich gehört haben, Litauen haben wir gehört, dann haue ich noch Slowenien rein, dann haue ich noch Ungarn rein und dann haue ich noch Bosnien-Herzegowina rein. Und schon haben wir die deutschen Vorrundenspiele. Wie sehen denn die Chancen aus?
Und Daniel, dann jetzt. Du bist doch derjenige, der.
Das wusste ich, dass das jetzt kommt. Also, Deutschland, um mit dem Gastgeber da zu beginnen. Also, natürlich gutes Team, NBA-Spieler dabei, ein, zwei fehlen, ist aber auch in Ordnung. Die Mannschaft, die sie haben, ist richtig gut. Sie haben einen noch relativ neuen Trainer, aber einen sehr erfahrenen und auch in Deutschland sehr bekannten Gordon Herbert Der wird das schon richtig gut moderieren. Der wird, also fachlich ist der sowieso wirklich top. Und ich glaube, dass Deutschland auch eben mit Heimvorteil eine gute Rolle spielen kann. Du hast gerade gesagt, Christian, da sind aber auch zum Beispiel die Slowenen drin. Bei Olympia Endstation für Deutschland gewesen in Tokio im Viertelfinale. Europameister und natürlich einen der größten Stars, die es im Augenblick im Basketball überhaupt gibt, eben Luka Doncic von den Dallas Mavericks, guter Kumpel von Dirk Nowitzki. Also die sind natürlich eine richtige Hausnummer und auch die Franzosen. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, selbst wenn Deutschland eine richtig, richtig gute Mannschaft hat, dann muss da schon ganz viel bei Deutschland an dem Tag super laufen oder vielleicht auch bei den anderen eben dann nicht so, dass Deutschland gerade gegen Slowenien und Frankreich gewinnt. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr skeptisch. Ungarn, Bosnien, das sind natürlich Teams, die man schlagen muss. Litauen ist machbar, aber wie gesagt, die beiden Großen in der Gruppe sind Frankreich und Slowenien. Oder, Thomas?
Damit rechne ich eigentlich auch, dass die beiden Großen Frankreich und Slowenien sind, aber dazu muss man jetzt auch gar kein Experte sein, aber man weiß ja nie bei so einem Turnier, da kann ja immer so viel passieren und eigentlich dauert das immer bis zum ersten Spielbeginn, bis man dann weiß, dass alle Spekulationen irgendwie hinfällig sind, ne? Also jemand, gerade jetzt, jemand hat Schnupfen oder jemand hat Covid oder der Trainer hat sich was völlig anderes überlegt, als wo man selber mit gerechnet hat. Das ist eigentlich das Schöne. Ne? Im Vorfeld hat man die ganze Zeit spekuliert und eben solche Gespräche geführt. Wer wird wen wie schlagen? Was ist, wenn Embiid dabei ist? Was ist, wenn Embiid nicht dabei ist? Und solche Sachen, das macht ja wahnsinnig viel Spaß. Aber wenn es dann losgeht, dann kann halt echt sehr viel mehr passieren, als man sich vorher vorstellen konnte. Das finde ich eigentlich wahnsinnig reizvoll, wenn man dann in die Halle kommt und das beginnt. Dann bin ich wahnsinnig gespannt, ob das denn wirklich alles so ist, wie ich gedacht habe. Und meistens ist es völlig anders.
Hey, dem kann ich nicht. Ja.
Nein, also das ist ja klar, weil sonst würden wir ja alle nur noch Sportwetten machen und müssten nicht mehr arbeiten gehen, wenn wir das eigentlich wissen.
Sorry, Leute. Ja. Nee, macht nichts. Also ich würde mich dem voll anschließen, dass man nicht weiß, wie es dann am Ende wird, wenn wirklich gespielt wird, weil gerade Basketball ein Sport ist, wo, wenn ein Spieler richtig gut drauf ist, auch richtig viel reißen kann. Der kann die ganze Mannschaft mitziehen und auch dafür sorgen, dass die Mannschaft plötzlich ganz anders spielt. Und das ist beim Fußball eben nicht so möglich, aber beim Basketball kann sowas durchaus passieren.
Aber findest du nicht, dass im Basketball die großen Überraschungen eher selten sind? Also, dass sich die Mannschaften, wo man ja jetzt auch schon weiß, in der Tat, da muss man kein Experte sein, um zu sagen, dass die Franzosen und die Slowenen richtig gut sind. Also, die setzen sich doch dann unterm Strich meistens doch durch.
Das ist, sagen wir so, leider wahr. Weil ich muss sagen, bei den Deutschen habe ich die letzte Überraschung erlebt, das war in den 90ern mit der EM, mit dem ersten Platz. Das ist ja nun leider lange her. Ich sag mal, die deutschen Mannschaften kranken immer ein bisschen daran, dass man das Gefühl hat, dass das Selbstbewusstsein nicht stimmt. Das sehe ich, also das vom als Zuschauerin von außen habe ich so ein bisschen Gefühl, dass denen eben diese breite Brust fehlt und dieses, ich kann das jetzt machen, ich gehe da jetzt durch, ich mache jetzt diesen Korbleger oder was weiß ich, während andere das einfach locker hinkriegen. Das ist immer so, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das schon in der Jugend, im Jugendtraining beginnt, dass das so ein Mentalitätsproblem ist von den Deutschen. Mannschaften.
Ich glaube, ich weiß genau, worüber du redest. Ich habe auch oft dieses Gefühl gehabt, ganz besonders natürlich da, als Dirk Nowitzki noch in seiner Blütezeit war. Also da waren 11 andere um ihn rum, die ihm den Ball gegeben haben, weil sie gesagt haben, komm, du machst das sowieso besser als ich, also mach. Mhm. Und keiner hat sich was getraut. Und er musste. Genau. Und hat natürlich auch geliefert, klar. Aber deswegen glaube ich eben auch, weil dieses deutsche Team jetzt ausgewogener ist. Da gibt es mit Dennis Schröder schon einen, der ja auch selbst den Anspruch hat, der Anführer des Teams zu sein, der vielleicht dann eben noch ein bisschen raussticht. Aber ansonsten, glaube ich, ist das echt eine gute Mischung.
Aber wie du sagst, da sind die Charaktere, die sagen, ich möchte der Anführer sein, ich möchte das, ich mach das, ich nehme das in die Hand. Und das habe ich immer so ein bisschen Gefühl, das Gefühl bei den deutschen Spielerinnen und Spielern, dass das eben immer nicht so der, dieses, ich nehme das, ich mach das jetzt, dass das nicht so der Fall ist.
Ja, das habe ich irgendwie anders wahrgenommen in den letzten Jahren, eben weil so viele Spieler da sind, die es tatsächlich geschafft haben, sich auf so sehr hohem Niveau zu etablieren. Ne? Und da sind einige dabei. Schröder ist genau so ein Charakter, der das auch kann,
ja, absolut,
wenn es gut läuft. So. Deswegen bin ich eigentlich dieses Jahr noch gespannter als sonst, weil ich eben einen anderen Eindruck gewonnen habe oder eine andere Hoffnung hege, sagen wir so. Was daraus wird, wird man ja sehen. Aber ich glaube, dass da schon eine Kraft da ist oder auch eine mentale Kraft. So. Würde ich vermuten, dass das ein bisschen anders ist als in vielen Jahren zuvor. Und ich glaube auch irgendwie nicht, dass Dirk Nowitzkis Sidekicks wirklich nur Sidekicks waren. Ich glaube, die waren auch schon sehr, sehr wichtig damals. Sonst hätte, glaube ich, Nowitzki auch nicht so gut funktioniert, wenn er nicht richtig gute Leute um sich gehabt hat. Die hatten ja auch Erfolge gefeiert, das muss man ja auch sagen. Also 2005 oder 2002. Ne? Also
So. Klar, die müssen ihn ja auch anspielen. Er muss ja die Bälle bekommen. Also auf die Leute, die ihn bedienen. Ja.
Gar keine Frage. Aber dennoch war natürlich dieser Abstand zwischen den anderen und ihm zu groß. Sehr groß. Und ich glaube eben einfach, dass sich viele auch hinter ihm dann versteckt haben. Oder eben sich nicht getraut haben. Oder wirklich dieses Gefühl hatten, er macht's besser als ich, also soll er's machen. Also klar, du hast ja recht, also Pascal Roller, Ademola Okulaja und so weiter, Patrick Fehmerling hast du eben noch erwähnt, auch Henrik Rödel natürlich noch früher, das waren natürlich auch alles richtig gute Leute, aber für mich kam dann eben oft zu wenig.
Das ist einfach so, die Defense hat sich voll auf Nowitzki konzentriert und die machen den mit drei Leuten dicht, das heißt ja aber, dass zwei andere freistehen und die haben es dann einfach nicht gebracht.
So, und wie komme ich jetzt dazwischen? Also stellt euch jetzt einen Cliffhanger vor, wie einer am Basketballkorb hängt und dann geht's gleich weiter. Und weil Annette das eben gesagt hat, bevor ihr jetzt nachrechnet, 1993 war das mit dem EM-Titel.
Ja, lang ist's her.
Ja, so, und wir hängen uns jetzt an den Basketballkorb und das ist dann der Cliffhanger zum ganz Großen. Wir haben gerade schon über ihn gesprochen, The Great Nowitzki. Das außergewöhnliche Leben des großen deutschen Sportlers. So heißt sie denn auch, die Biografie, über die ich ja auch ganz am Anfang schon gesprochen habe, die hochgelobt wird von allen. Und bei Sprenger spricht, ist das so, dass der Autor dann immer selber sein Buch vorzustellen hat, nochmal für alle, die Biografie noch nicht kennen.
Also das Buch ist 2019 erschienen im Hardcover. Das war kurz nach seinem Karriereende, nach seinem letzten Spiel, was er im Frühjahr 2019 gespielt hat. Das habe ich aber natürlich nicht in kurzer Zeit geschrieben, sondern das ist tatsächlich eine teilnehmende Beobachtung an den letzten Jahren von Dirk Nowitzkis Spielerkarriere. Und zwar habe ich da 7 Jahre dran geschrieben, 7 Jahre recherchiert, ihn 7 Jahre immer wieder begleitet bei Spielen natürlich, aber auch bei Sachen, die jenseits des Rampenlichts stattgefunden haben, bei Werbedrehs, bei Trainingssessions, wo sonst niemand überhaupt jemals zuguckt, wo er allein mit seinem Mentor und Coach Holger Geschwindner in irgendwelchen obskuren Turnhallen in Bayern, in Franken rumgelaufen ist oder in Hallen in Polen, wo sie trainiert haben, also an verschiedensten Orten. Ich bin immer darauf erpicht gewesen, Nowitzki zu verstehen oder das System Nowitzki zu verstehen, was dahinter steht, warum so jemand auf der großen Bühne so gut sein kann, gleichzeitig aber auch so ein, ja, es wird immer als bodenständig beschrieben, sein Wesen, so ein freundliches und irgendwie nicht abgehobenes Wesen behält, obwohl er ein wirklicher Superstar in den USA und besonders in Texas und in Dallas war. Und ich wollte diesem Geheimnis ein bisschen auf die Spur kommen und habe dafür sehr viel Zeit in dieser Welt verbracht und dann dieses Buch geschrieben. Das ist eine, glaube ich, eine etwas ungewöhnliche Art, eine sehr subjektive Art, über einen Sportler zu schreiben, weil ich eben nicht so sehr auf Zahlen erpicht war, bloße Statistiken. Ich habe das Buch auch nicht von vorne nach hinten erzählt. Also es gibt immer wieder Zeitsprünge und nicht nur die einfache Karrierechronologie. Es begann mit 15 und es endete mit 40, sondern ich hüpfe ein bisschen hin und her in der Zeit, rede mit Wegbegleitern, mit Leuten, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Sportlerbiografie erwarten würde. Nicht nur mit Basketballfachleuten, sondern auch mit Soziologen oder mit Künstlern. Also ich wollte den so von allen Richtungen beleuchten, ihn praktisch umkreisen, damit ich verstehe, wie Dirk Nowitzki funktioniert. Und ja, davon handelt dieses Buch, The Great Nowitzki. Der Titel klingt natürlich ein bisschen hochgestochen, aber tatsächlich ist es ein Zitat von dem Great Gatsby, dem großen Buch der amerikanischen Literatur, das ja auch davon handelt, dass ein Ich-Erzähler sich in das Gartenhaus von dem großen Gatsby setzt und den beobachtet und langsam immer näher rankommt und dem großen Gatsby so ein bisschen auf die Schliche kommt. Und das habe ich halt versucht und so ähnlich strukturiert ist das Buch auch. Deswegen heißt der Titel so. Obwohl Dirk ja auch eine gewisse Größe hat.
Dirk Nowitzki habe ich ja schon zitiert, was er dazu gesagt hat. Und alle Kritiken, aber auch wirklich alle Kritiken, überschlagen sich ja. Ich nehme mal die schönste für einen Autoren, denke ich. Dieses Buch ist große Literatur über Sport und wie man ihn lesen kann.
Ja, finde ich schön. kann ich nicht leugnen, dass mich das schon freut, dass die Leute das Buch gemocht haben. Auch, dass die Leute das Buch gekauft haben. Es ist auch keine unerhebliche Freude, aber es ist ja so, dass man eigentlich nicht damit rechnet, ne? dass so eine etwas aufwendiger produzierte Sportgeschichte nicht nur über den Star selbst funktioniert, sondern auch, dass auch so irgendwie gemocht wird, wie das gemacht ist und wie es geschrieben ist und dass es lange gedauert hat und dass es sorgfältig ist und so weiter. Das hat mich schon gefreut, klar. Will ich nicht leugnen.
War bestimmt eine spannende Zeit, ihn zu begleiten da. Das stelle ich mir auch spannend vor, wirklich.
Ja, das war schon spannend und auch natürlich nervenaufreibend. Also ich hatte eigentlich mal gedacht, ich mache das 2 Jahre, dann wird er irgendwann die Schuhe an den Nagel hängen und dann schreibe ich das Buch und dann ist das Projekt fertig. Dann hat er aber immer, wir wissen ja alle, dass er sehr, sehr lange gespielt hat, und dann hat er immer wieder einen neuen Einjahresvertrag, noch einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Und irgendwann kam meine Frau mal in mein Arbeitszimmer und so Tränen in den Augen und sagte so, hast du schon gehört? Und ich so, nee, was? Er hat nochmal 2 Jahre unterschrieben. Und das hat dann eine Weile lang wirklich unser Familienleben sehr geprägt, sagen wir es mal so. Also ich musste halt oft verreisen. Und das war ganz schön anstrengend. Aber spannend war es natürlich auch. Also ich muss schon sagen, dass ich eine totale Faszination entwickelt habe. Die hatte ich vorher schon, aber die wurde dann natürlich bei der nahen Betrachtung immer größer, ne? Weil das ja, natürlich schon sehr besonders ist, was man da sieht. Und das war spannend, ja, das stimmt. Ja.
Warst du auch dann im Stadion in Dallas da nah an der Mannschaft dran und sowas?
An der Mannschaft nicht so sehr. Die sind da sehr reglementiert, die Zugänge für Journalisten. Ein bisschen anders als hier. Man kann da schon so in die Umkleidekabine gehen und hat das Gefühl, man sei nah dran. Aber eigentlich ist das sehr hermetisch, ne? Also man kann wirklich nur so zu Pressezeiten da rein. Und die Mannschaft selbst hat mich auch gar nicht so wahnsinnig interessiert. Ich habe zwar mit vielen Leuten aus seinem Umfeld geredet, aber so Mannschaftsdynamiken, die hat man relativ schnell erfasst, wenn man mit ein paar Leuten in seinem Umfeld redet. Ich wollte da jetzt nicht mir jede Trainingseinheit ansehen oder so. Das hatte ich mal in einem Buch davor, wo ich über Sport geschrieben habe, habe ich das mal gemacht. Und das ist dann ein anderes Buch. Mir ging es tatsächlich um ihn, seine Psychologie, sein näheres Umfeld, seine Methoden, seine Gedanken, seine mentale Verfasstheit, solche Sachen. Das hat mich schon sehr, sehr viel mehr interessiert als das Team, mit dem er da halt seinen Beruf ausübt. Das fand ich, das war super. Ich konnte es auch sehen, aber ich habe tatsächlich gar nicht so sehr viel über die Mavericks geschrieben.
Ja, obwohl das eine ja das andere beeinflussen würde, weil ich meine, er kommt ja vom deutschen Basketball mit der deutschen Mentalität und ist in die amerikanische Mentalität, die ja nun wirklich völlig was anderes ist, in diesem Sport, ist da eingetaucht und hat das ja irgendwie geschafft. Also ich finde es schon dann interessant zu sehen, weil es ja vor Ort eine ganz andere Welt ist. Das kann man sich ja hier, also ich war auch mal bei NBA-Spielen im Stadion, aber das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Das ist komplett anders. Fast ein anderer Sport manchmal.
Ja, das stimmt schon. Aber also seine große Karriere, das fand ich auch immer sehr, sehr toll eigentlich, dass er jemand ist, der einen Fuß, den einen Fuß in Amerika hat, den anderen Fuß in Deutschland und schon so ein bisschen so eine Brücke baut, ne, und zu erkennen irgendwie, was denn die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Sportsystemen sowieso, aber auch den, also wie kann man in beiden im Fieber-Basketball und im NBA-Basketball mit seinem Spiel so dominieren. Wie geht das überhaupt? Was muss dann dieses Spiel auszeichnen? So, solche Sachen haben mich wirklich sehr interessiert.
Ja, das hat er auch gut hingekriegt.
So weniger wie, wie welcher Aufbauspieler in 2018 funktioniert besser für die Mavericks oder so. Solche, das fand ich fast zu wenig. Mich hat es mehr interessiert, den ewigen Dirk zu erzählen und nicht so den im Alltag begriffenen. So, ich schreibe natürlich über Amerika und natürlich schreibe ich über die Mavericks und die Meisterschaft, die er geholt hat und was er dafür getan hat. Und es gibt auch Spielszenen natürlich und so weiter. Aber ich bin schon sehr fokussiert auf Dirk.
Ja. Da, es ist ja nun mal, also ja, er ist schon ein herausragender auch Einzelspieler. Ja. Dadurch, dass man aber eben im Team spielt und das Team auf einen, also es war ja auch schon auf ihn zugeschnitten, denke ich. Und ich kann mich an große Spielerpärchen in der Geschichte erinnern, wie Karl Malone und John Stockton, und die einfach super zusammen brilliert haben. Und ich weiß nicht, ob Nowitzki da jemanden hatte, der ihm mit ihm so ein Duo gebildet hat.
Ein Duo hat er, also er hatte diese Meistermannschaft und da waren einige Spieler, mit denen er sehr gut harmoniert hat. Das wäre sonst nicht gegangen. Ne? Also der hatte Jason Terry, einen Aufbauspieler, mit dem er sehr gut klarkam. Früher hat er Steve Nash und Michael Finley, die Big Three, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat. In der Meistermannschaft war Tyson Chandler, der ihm die schwere Arbeit abgenommen hat unter dem Korb. Er hat sehr gute Flügelspieler, die alle sehr erfahren waren, so Sean Marion und solche Leute. Also der hatte schon sehr, sehr gute Teams über all die Jahre, immer wieder mal. Aber es gab nie Jordan und Pippen werden dann angeführt. Sowas hatte er nicht. Deswegen ist die Meisterschaft ja auch so hoch anzusiedeln, so einzuschätzen, die er errungen hat, weil er eben keinen klassischen großen Superstar an seiner Seite hatte.
Ja, das ist schon spannend.
Absolut. Und Thomas erzählt das jetzt natürlich alles auch sehr nüchtern. Aber ich darf das ja dann sagen, also das ist ein, wie ich finde, zumindest ist immer subjektiv, großartiges Buch. Ich habe Dirk Nowitzki auch etliche Male in meinem Job eben kennengelernt, war auch sehr häufig in Dallas und habe auch immer irgendwelche Fernsehbeiträge gemacht. Aber das ist natürlich, da fährt man hin, bleibt 3-4 Tage da, macht ein langes Interview mit Dirk Nowitzki und dreht noch ein bisschen drumherum, ist bei den Spielen, fragt vielleicht noch ein, zwei andere Spieler und daraus macht man dann ein 8 Minuten, 10 Minuten Beitrag. Das ist natürlich was komplett anderes als das, was
was Thomas macht. Und was mir halt so imponiert, ist dieser Anspruch, mit dem er das Ganze angegangen ist, wie er es dann umgesetzt hat, wie er schreibt. Das ist ja wirklich großartig.
Das geht runter wie Öl, Daniel.
Ja, jetzt reicht's aber auch.
Aber sowas kann ich gut gebrauchen am Nachmittag.
Nein, und als das Buch dann rauskam, war Dirk ja auch in Deutschland, war auch bei einer Veranstaltung in Frankfurt, als ihr das Buch gemeinsam präsentiert habt. Du hast gelesen, Dirk kam zum Interview auf die Bühne. Und da merkt man eben auch einfach, dass dieser Mensch Dirk Nowitzki, der für uns alle ja, also das, was mich immer alle fragen, ist, jetzt sag mal, wie ist der denn wirklich? Der wirkt immer so bodenständig, der wirkt immer so normal. Und ich kann dann immer nur sagen, ich kenne ihn ja nicht privat. Aber dieser Eindruck, den er nach außen hin vermittelt, also ich glaube, der Mann ist wirklich so. Und das vermittelt er auch immer und immer wieder. Er ist ja, also er ist sich durchaus seiner Popularität, seines Stellenwerts bewusst. Ich meine, er muss ja nur einmal in Deutschland oder auch in Dallas auf die Straße gehen, dann ist er sofort eine Menschentraube um ihn rum. Das Blöde für ihn ist eben, mit 2,13 Meter nützt es auch nichts, wenn man sich eine Sonnenbrille und eine lustige Mütze aufsetzt. Also wird man trotzdem erkannt. Er kennt durchaus seinen Stellenwert und weiß um seine Popularität. Aber wie er damit umgeht, finde ich sensationell gut. Ich sage aber mal dazu, aus der Entfernung. Also, aber da hast du natürlich, Thomas, einen viel, viel besseren Eindruck.
Ja, das Schöne, also wenn man, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sehr viel, also ich bin wahrscheinlich ein bisschen näher da drin gewesen in diesem beschriebenen System. Zwei Sachen finde ich irgendwie beeindruckend, nämlich, das erste ist, dass er den Respekt vor Menschen tatsächlich, vor in Anführungszeichen normalen Menschen nicht verloren hat. Also der weiß einzuordnen, was er diesen Menschen bedeutet und weiß, wie man Leuten dann begegnet, denen man etwas bedeutet. Der bügelt die nicht ab. Der redet mit denen. Der guckt die an, der merkt sich Namen, der hat dieses Talent, dass die Leute auch nach 3 oder 4 Sätzen schon dieses großartige Gefühl haben, der hat mich gerade gesehen. Der hat mit mir geredet. Der hat mich nicht nur abgefertigt, sondern der hat mit dem so einen kurzen Moment gehabt. Also, da ist er sehr gut drin. Und das ist keine Show. Das macht er seit Jahrzehnten oder zumindest seit 2 Jahrzehnten hat er das ständig gemacht und hat diese Gabe nicht verloren. Hat nicht irgendwann gedacht, der Kellner geht mir jetzt wirklich auf den Zwirn, tauscht den aus oder so, sondern der spricht mit Menschen. Das finde ich gut. Das Zweite, dieses Gefühl dafür zu haben, wo man sich befindet auf der Welt, wo man herkommt, was so Werte sind, das klingt als wahnsinnig kitschig, aber sowas hat er sich auch bewahrt. Also sich nicht für etwas halten, was er nicht ist, nämlich etwas völlig Außergewöhnliches auf allen Ebenen. Er kann halt eine Sache sehr, sehr gut, das hat er auch immer wieder gesagt, auch in dem Dokumentarfilm, den es über ihn gibt, sagte er, ich kann halt eine Sache total gut, einen Ball in den Korb werfen. Und das rechtfertigt aber für ihn nicht alle anderen Bereiche auch für außergewöhnlich, exzellent zu halten. Ne? Der ist sonst wirklich tatsächlich, muss man sagen, ein sehr, sehr guter Basketballspieler mit einer sehr, sehr guten Konzentrationsfähigkeit und so weiter, mit einem für das Spiel ideal geeigneten Körper, aber trotzdem ein netter Kerl. So, das muss man sagen. Das hat mir immer imponiert in all den Jahren.
Und natürlich, ich glaube einfach, diese Tatsache, die nicht in Deutschland, weil ich glaube, dafür ist Basketball in Deutschland zu klein, aber eben gerade in den USA, in der NBA, er hat das Spiel revolutioniert. Also er ist ja ein sogenannter, so nennen sie die ja da, Seven-Footer, also 2,13. Und die hat man früher unter den Korb gestellt. Punkt. Die durften, wenn aus einem halben Meter werfen oder einen Ball stopfen, okay. Aber Dreier werfen, bitte nicht. So, und das ist ja das, was ihn ausgezeichnet hat. Also dieser extrem gute Distanzwurf, sein Spiel hat nie von der Athletik gelebt, aber eben von seiner Spielintelligenz und eben von seiner Bewegung, also von seinem Bewegungsablauf. Hätte man gesagt, der Mann ist 1,90 oder so wie Thomas 1,97, kleiner Scherz, dann hätte jeder gesagt, ja, passt schon. Also so wie der sich bewegt, so wie der wirft, ja, das ist ein Spieler um die 2 Meter, wenn überhaupt. Und ein Spieler dieser Größe hatte vorher noch nie diese Fähigkeiten. Und das hat er revolutioniert, das Spiel als solches. Danach gab es das. Sein Flamingo-Shot, mittlerweile eigentlich, den die NBA-Spieler im Repertoire haben müssen heutzutage. Gibt es ja auch diverseste Videos, die dann das so zusammenschneiden. Also einmal Nowitzki, der damit angefangen hat, und dann die wirklich großen Spieler der NBA, die es mittlerweile eben auch so machen, weil dieser Wurf kaum zu verteidigen ist. Also das ist schon eine sehr, sehr besondere Sportlerkarriere gewesen. Und du hast ihn eben mal kurz erwähnt, Thomas, ist natürlich Holger Geschwindner, auch ein ganz wichtiger Part. Und der kommt einem natürlich in deinem Buch, aber auch das hast du eben angesprochen, in dem Dokumentarfilm kommt er einem natürlich auch ein bisschen näher und vielleicht kann man den auch ein bisschen besser dann verstehen. Weil der natürlich Übungen macht. Ich glaube, da haben die bei den Mavericks erstmal gedacht, der hat sie nicht alle. Als Holger Geschwindner da ankam und hat seine Übungen mit Dirk Nowitzki gemacht. Also da haben die NBA-Jungs gedacht, das gibt's doch nicht. Was macht er da mit dem? Aber genau das, also die Übungen, aber eben auch das Ganze drumherum, wird ja nicht umsonst auch der Mentor genannt, hat eben einen riesen Einfluss auch auf Dirk gehabt und hat es wahrscheinlich auch immer noch.
So diese ganzen mentalen Aspekte, die einen Profisportler über lange Zeit richtig gut sein lassen, ne? Also natürlich ist es wichtig, dass man, klar, dass man groß ist, schnell ist und so weiter und so fort. Das sind alles, sagen wir, Voraussetzungen, die jemand erfüllen muss, damit es überhaupt klappen kann. Aber dann sich so konzentrieren zu können, sich so gut mit Druck auseinandersetzen zu können, irgendwie ganzheitlich denken und nicht nur ans nächste Spiel, sondern vielleicht auch an die gesamte Karriere, sich von dem Wert von Geld teilweise zumindest zu befreien und nicht zu denken, ich mache das jetzt fürs Geld. Es geht hier um Millionen, also muss ich dieses und jenes tun, sondern die beste sportliche Situation rauszusuchen, die man finden kann, auch wenn sie vielleicht weniger Geld bringt, sich unabhängig zu machen von Leuten, die was von einem wollen, frei zu bleiben, frei zu denken. Das sind alles so Aspekte, die eigentlich nicht jeder Sportler, also nicht jeder Sportler hat einen Menschen an der Seite, der einem Freiheit unterrichtet sozusagen, ne? Oder der einen in Unabhängigkeit erzieht. So, das sind alles Dinge, die sind besonders an Dirk Nowitzki und eben der Paarung mit dem Holger Geschwindner, der ja ein sehr dieser unorthodoxer Denker ist und gleichzeitig natürlich ein totaler, ja, keine Ahnung, irre belesen, super fundiert, eine eher so interessante Konstellation auch auf der Ebene, ne? Auf der mentalen, psychologischen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, wie man sich durch seine Profikarriere laviert, wie man das übersteht und wie man dann 21 Jahre für einen Club in der besten Liga der Welt auf hohem Niveau spielen kann. Das sind alles so Sachen, die findet man sonst eigentlich nicht. In der Regel kommt immer eine Verletzung dazwischen oder jemand verliert die Lust oder die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können, die Fähigkeit, das Spiel zu spielen und nicht nur das Spiel zu arbeiten und so. Also ganz tolle Sachen, die man bei Nowitzki finden kann, denke ich. Wo vor allen Dingen man auch etwas lernen kann, wenn man gar nicht Profi-Basketballer ist, sondern wenn man man kann da sehr viel mitnehmen aus dem Beispiel Dirk Nowitzki für das Otto-Normalverbraucherleben, würde ich sagen, oder? Also das mir ging es jedenfalls so, dass ich danach ein bisschen anders geschrieben habe, mich ein bisschen anders an den Schreibtisch gesetzt habe, meine, sagen wir nicht, Privilegien habe, die besser wahrgenommen habe und die besser einschätzen kann und so weiter. Also das habe ich alles. Man lernt viel fürs Leben von dem Mann. Und bei aller Schwärmerei, es macht einfach auch Bock, dem zuzugucken, oder machte Bock, dem zuzugucken. Ja. Ich fand das echt richtig gut. Also es war einfach ein richtig, richtig guter Basketballspieler. Ja.
Aber hilf mir mal auf die Sprünge. Er hatte nie eine wirklich schwere Verletzung, die ihn lange rausgekegelt hat, ne?
Ja, der hatte schon, also in dem Buch sind anderthalb Seiten Liste mit Verletzungen, die er hatte. Okay. Unter anderem, zig Knöchelverletzungen, Knieverletzungen, mhm. aber keine Kreuzbandrisse oder Achillessehnenrisse.
Ja, das auch schon.
Aber schon Knieverletzungen, ausgeschlagene Zähne anderer Spieler im Ellenbogen und Zunge durchgebissen, lauter so Zeugs, also lauter so kleinere Verletzungen, die einen wahnsinnig machen würden, wenn man sich damit ständig auseinandersetzt. Aber von den großen Verletzungen ist er verschont geblieben. Und da sagt er auch, das war wahrscheinlich Glück oder
gutes Training.
Okay. Ja. Gutes Training und halt irgendwie die richtige Art, sich zu ernähren.
Man muss den Körper dazu haben, wie du auch sagst. Das ist so. Das hat man als Veranlagung, oder man hat es nicht. Auch ein bisschen.
Genau, das würde ich schon sagen. Ne? Wenn du, also du bist 2,13 oder du bist nicht 2,13. Ja, genau. Und das macht natürlich, die Voraussetzungen sind bei ihm ideal, aber die muss man auch nutzen. Ne? Das ist auch, man könnte auch mit 2,13 gar kein Sportler sein. Ne? Das wäre auch super. würde man vielleicht ein bisschen weniger Geld verdienen, aber
vermutlich. Ja.
Also der hat, glaube ich, die guten Voraussetzungen optimal genutzt, würde ich jetzt zusammenfassend sagen.
Du hast gerade gesagt, dass vieles von ihm auf dich abgefärbt hat, dass du vieles anders deshalb wahrgenommen hast. Dann stelle ich mir die Frage, warum viele, die ihn so verehren, sich da nicht auch eine Scheibe abschneiden und nicht auch so ein bisschen mehr Dirk Nowitzki sind, insbesondere Fußballer.
Ach, ich glaube, von den Leuten, die ihn wirklich verehren, also wie jetzt spontan fallen mir die Großbrüder oder Mats Hummels zum Beispiel ein, die würde ich jetzt schon in die Kategorie okay Leute einsortieren. Ne? Ich kenne die nicht persönlich, aber ich würde in der Außenwahrnehmung würde ich sagen, die haben sich eine Scheibe abgeschnitten. Die wissen so ein bisschen, wie sie ihre eigene Position in der Welt leben und beschreiben könnten. So würde ich jetzt behaupten. Ich weiß nicht genau, ob es das ist, was du meinst. Es gibt bestimmt auch Fußballer, die sind Idioten, aber ich kenne wenig Profifußballer, deswegen kann ich da eigentlich nichts zu sagen. Bei den beiden oder bei den dreien würde ich jetzt sagen, in der Außenwahrnehmung haben die sich schon mit Dirk befasst und auch ihm etwas von ihm angenommen. Das würde ich behaupten. Oder Daniel, du kennst vielleicht Fußballer besser, kannst die besser einschätzen.
Also die drei jetzt nicht. Die kenne ich einfach nicht. Also ich kenne ganz wenige Fußballer auch ein bisschen besser. Aber du hast eben gesagt, natürlich gibt es auch Idioten bei den Fußballern, aber die gibt's, sei mal ehrlich, die gibt's auch bei Basketballern. Also
absolut, absolut.
Und nur weil der eine eben, ich will da auch gar nicht so schwärmen, das liegt mir eigentlich total fern, aber einfach eine sehr bemerkenswerte Karriere und, ich sag's nochmal, aus der Ferne betrachtet auch eine bemerkenswerte Persönlichkeit dazu liefert, das ist dann eben schon was Einzigartiges. Und es ist eine einzigartige deutsche Sportlerkarriere. In einer Sportart, die ja in Deutschland, haben wir ja jetzt auch schon drüber geredet, nicht den riesen Stellenwert hat. Und trotzdem ist aber dieser Typ, weil er eben auch diesen Charakter hat, glaube ich, einfach total beliebt in Deutschland und auch wenn keiner oder nicht so viele Menschen Basketball verstehen, die finden aber den Typen Nowitzki super und natürlich eben auch die Erfolge, die er gefeiert hat, weil er eben Meister geworden ist und nicht als irgendwie siebter, achter Mann oder so, sondern als der Star dieses Teams. Ja, und immer jeden Sommer für Deutschland bei der Nationalmannschaft gespielt hat, weiß ich nicht, Tränen verdrückt hat, wenn sie sich für Olympia qualifiziert haben, der in Berlin da eben nach seinem letzten Spiel da weinend im Mittelkreis gestanden hat und irgendwie 12.000 Zuschauer Dirk Nowitzki rufen. Also das ist eben einfach sehr besonders und ich glaube, dass das ist auch das, was die Faszination für die Menschen ausmacht, selbst wenn sie sich gar nicht so sehr für Basketball interessieren.
Ich komme jetzt nochmal mit meinem Fußballer um die Ecke, weil gerade Toni Kroos fiel, weil Daniel beim ZDF arbeitet und weil mir dann natürlich direkt Nils Karben einfällt und dann eben schon wieder Toni Kroos. Wäre so ein Interview, ihr wisst alle, was ich meine, wäre so eine Antwort auch überhaupt vorstellbar von Dirk Nowitzki? Schweigen im Walde.
Ja, also ich natürlich, wie jeder Sportler, hat natürlich auch Nowitzki seine Momente gehabt, wo er zum Beispiel seine Ruhe brauchte. Ne? Also es gibt zum, ich erinnere mich zum Beispiel an diese Szene, als sie sich für die Olympischen Spiele in Peking qualifiziert hatten, nachdem sie vorher, glaube ich, zweimal gescheitert waren und es ist aber einer der größten Träume von Dirk Nowitzki war, diese Olympischen Spiele, die Idee von Olympia zu erleben. So, und er ist zweimal gescheitert, zweimal sehr knapp, ich glaube, es hat dreimal gescheitert, zweimal sehr knapp und das hat ihm zugesetzt. So, und als er dann sich qualifiziert hat mit einem Spiel in einer fast leeren Turnhalle in Athen, da haben sie gegen Puerto Rico gespielt, haben das Spiel gewonnen und das hieß, sie fahren nach Peking. So ein Qualifikationsturnier war das. Das hat eigentlich niemanden interessiert, außer diese beiden Mannschaften. Und Dirk Nowitzki ist richtig nach dem Spiel, seine Mannschaft hat gefeiert und er hat sich ein Handtuch um den Kopf gewickelt, hat sich verzupft, ist in die Kabine gegangen und weil er erstmal alleine sein musste und hat die Journalisten jetzt nicht angepfiffen, aber ich glaube, die Legende geht, dass Frank Buschmann damals das kommentiert hat und der hat einfach da 20 Minuten gestanden und hat kein Interview bekommen, obwohl sein Interviewpartner klar war. Ne? So, der hat das einfach nicht bekommen, dieses Interview, weil Dirk in dem Moment indisponiert war. Der musste sich zurückziehen, weil er überfordert war oder weil er seine Ruhe brauchte oder weil er sich erstmal wieder einnorden musste nach diesem, ich habe das geschafft, was ich immer wollte. So. Also ich würde da niemandem einen Vorwurf machen. Man kann sagen, das ist nicht cool, sowas, aber passiert halt. Muss man sich auch nicht so anstellen, würde ich jetzt auch mal sagen. So.
Ja, Sport ist auch Emotion und Emotionen, wenn das einen gerade überkommt, dann kann ich das sehr gut verstehen, wenn man in dem Moment seine Ruhe haben möchte. Ja, nicht sein Gesicht jetzt ins Fernsehen halten möchte oder so.
Einen habe ich noch auf die Schnelle gegoogelt. Wenn du Dirk Nowitzki und Skandale eingibst, wie viele Treffer habe ich?
Ich würde sagen einen.
Also ich kann mich an einen erinnern, aber vielleicht waren es noch ein paar mehr.
Wenn du googelst, stehen da 26.400. Ne? 26.400. Wenn ich Boris Becker und Skandale eingebe, kommen da 591.000 Treffer bei raus.
Das kann ich nicht einordnen, kann ich nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, dass Dirk Nowitzki, glaube ich, eigentlich keine Skandale hat, die irgendwie moralisch zu bewerten sind. Ich glaube, vielleicht hat er hier und da mal Pech gehabt, aber ich würde nicht sagen, dass das ein skandalträchtiger Sportler ist, sondern ich glaube, er hat sich manchmal geirrt oder einmal oder zweimal geirrt, aber es ist, wir alle wissen, ich habe das ja bei der Recherche zu dem Buch immer wieder gehört, ja, die Sache mit der Frau, aber hey, das kann er, glaube ich, auch total gut einordnen. redet da ja auch drüber, wenn er danach gefragt wird. Aber das ist klar, hat überhaupt keine Relevanz mehr für ihn, denke ich, weil er sich ja komplett aus dem, das ist erstens sehr lange her, und hat aber in seinem heutigen Leben gar keine Funktion mehr. Also es hat, erschreckt ihn nicht mehr, es reut ihn nicht mehr, das ist einfach gegessen und eine Erfahrung, die er gemacht hat. Die, wie ich finde, viele von uns auch machen könnten. Nur mit anderen Voraussetzungen. Ich würde jetzt behaupten, er hat sich in die falsche Frau verliebt, was anderen Menschen auch mal vorkommt, denke ich.
Ja, eben. Und es ist ja dann kein Skandal. Also ich meine, das wird dann immer so gerne in gewissen Zeitungen dann auch geschrieben oder von mir aus auch in Fernsehsendern gesagt. Das ist ja kein Skandal. Also du sagst es ja gerade, falsche Frau verliebt. Ja, passiert sehr, sehr vielen Menschen. Und dann ist das da auch kein Skandal und vor allen Dingen keiner, den man ihm ja aus welchen Gründen dann auch immer ankreiden sollte.
Oder kann. Also ich finde nicht, dass das... Ich will das gar nicht... Was gibt's dazu zu sagen? Also ich finde nicht viel... Ich habe da nicht so viel zu sagen. Und außerdem gibt es 26.000 Google-Einträge, wo man es nachlesen kann. Offensichtlich.
Wahnsinn. Ja, ich wollte einfach nur mal diese Relation 26.000 und 591.000. Ich möchte nicht wissen, wie viel davon erstunken und erlogen ist, aber einfach nur... Das ist ja irre. Das ist ja 20 Mal so viel, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
Ja, jetzt hast du natürlich auch bei Boris Becker immer nur noch drauf gewartet, dass die nächsten 30.000 Google-Einträge kommen. Weißt du, also ich meine, irgendwann hast du natürlich auch, oder haftet dir so ein Klischee an. Ob das immer stimmt, wer will das von uns sagen? Also.
Dann lass uns doch ins Positive drehen und sagen, es ist gar nicht so, wie zum Beispiel Boris Becker immer sagt, dass wir alle hochjubeln, um sie dann umso kleiner zu machen.
Das ist nicht so?
War jetzt die Frage.
Also ich würde schon behaupten, dass es so eine Tendenz dazu gibt, Leuten von Interesse oder Leuten, die irgendwie Besonderes leisten, die sowohl beim Aufstieg als auch beim Fall zu beobachten. Also das gibt es in allen Metiers, in allen Genres. Und das ist eine große Gefahr, finde ich, von wenn man in der Öffentlichkeit steht. So, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass es da ein Interesse dran gibt. Und das ist halt eine Schwierigkeit. Das ist eine Schwierigkeit von Leuten, die in der Politik oder im Sport oder in der Kultur, wahrscheinlich noch am wenigsten, aber Politik und Sport. Das ist, glaube ich, auch ein moralisches Dilemma des Beobachtenden, weil man diese Menschen ja, es gibt ja eine gewisse Freude am Scheitern der anderen. Und das ist, das finde ich zum Beispiel sehr irritierend. Das finde ich sehr irritierend. Und befasse mich damit ungern.
Und ob das ein typisch deutsches Problem ist oder ob es das in Dänemark zum Beispiel gar nicht gibt, weil da ja Legoland ist, darüber sprechen wir dann gleich. Wir haben den Podcast natürlich, weil Thomas ja auch bei der Europameisterschaft arbeiten muss, Daniel auch, unmittelbar vor der Basketball-Europameisterschaft aufgenommen. Und da war Thomas in einem Land, wo es kein Neid gibt, aber super Internet, in Dänemark.
Tatsächlich, ja. Das ist irre. Das ist hier, du hast immer Netz und es funktioniert. Es funktioniert immer. In jedem Café, in jedem Kaff und in jedem Café,
genau. Also ich bin ja hier am Hintern von Dänemark eigentlich und hier liegt tatsächlich Glasfaser. Das ist erstaunlich. Das habe ich in Deutschland nicht gehabt auf dem Dorf. Und dann habe ich gesehen, ach, die Firma sowieso betreibt jetzt dieses Glasfasernetz. Ich habe da angerufen und er hat gesagt, ja, ich schalte sie frei und 5 Minuten später hatte ich Internet. Das passiert einem in Deutschland nicht. Dann müssen wir erst noch einen Techniker vorbeischicken und dann funktioniert dies nicht und dann noch eine Fritzbox oder weiß ich nicht. Aber das war wirklich, ja. Meine Schwester saß hier und hat mich angeguckt und gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Ich so, doch.
Jetzt sind wir vielleicht doch wieder bei der Neiddebatte hier, ja?
Ja. Da bin ich sehr neidisch. Also es ist wirklich erstaunlich.
Also lieber Thomas, dann sag doch mal, wo bist du denn gerade?
Ich bin an der dänischen Nord-Nordseeküste. Da fahre ich seit ich Kind bin, seit ich 7 oder 8 bin, eigentlich jedes Jahr bin ich so 1, 2, 3, 4 Wochen hier. Und das ist irgendwie so ein Herzensort. Das sind also sehr, also nicht, weil es hier gutes Netz gibt, aber auch. es ist ein toller Ort. Tatsächlich sitze ich jetzt hier gerade und arbeite. Wir machen Familienurlaub, aber ich arbeite eigentlich so weiter. Und ich arbeite gerade auch an meinem nächsten Buch, was tatsächlich hier spielen soll, zum Teil jedenfalls.
Das ist ein Roman oder auch ein Buch wieder?
Nee, ein Roman, ja.
Okay.
Ein Roman. Ich schreibe einen Roman und arbeite und recherchiere hier und fahre so ein bisschen rum und rede ein bisschen mit Leuten, gucke ein paar Sachen an.
Das den Ort jetzt immer noch nicht verraten.
Ach so.
Zwischen Hirschfeld und Bergen?
Ich bin zwischen Hanstholm und Löcken gerade.
Okay.
Also gar nicht so hoch, sonst sind wir mal viel weiter oben, jetzt sind wir ein bisschen weiter im Süden, aber es ist fantastisch. Also man kann hier laufen gehen also wirklich ganz tolle Laufstrecken, lange Laufstrecken. Hier ist niemand im Grunde außer
ja,
uns und das ist wirklich sehr reizvoll hier, muss ich sagen. Genau, und ich fahre so rum, gucke mir halt die Nordspitze an, wo Nord- und Ostsee aneinander
klatschen,
und so ein paar, Kilometer weiter im Süden an der Ostsee ist der Schauplatz des Romans und da fahre ich immer hin und also es ist ein sehr guter Ort, da bin ich gerade.
Ist es denn ein Krimi?
Nein, kein Krimi.
Okay.
Es gibt zwar einen Todesfall, aber und so einen leichten Crime-Plot, aber es ist kein Krimi. Kein Genre, sondern tatsächlich ich will gar nicht so viel drüber sagen, weil sonst verpufft die Magie. Ich muss selber erstmal rausfinden. Was es ist.
Ja, so. Ja, schön. Ich bin gespannt. Ist schon, du kannst mich mal als Leserin auf die Liste setzen.
Aber du schreibst, also du hast gesagt, du bist, dein Wohnsitz ist sogar hier.
Ja,
nicht hier oben, wo ich bin gerade, ne?
Nee, ich bin quasi eigentlich fast auf der anderen Seite, in der Ostsee, auf der Insel Möhnen.
Mhm.
Das ist fast der östlichste Punkt. Mhm. Und wir haben ja hier die Kreidefelsen, das ist das Pendant zu Rügen. Die Ostsee hat es damals nicht gegeben und die hat sich jetzt reingefressen. Und jetzt haben wir die andere Seite mit den Kreidefelsen zu Rügen. Bei schönem Wetter kann man Rügen auch sehen sogar. Mhm. Und ja, das ist ganz fantastisch.
Bornholm ist noch östlicher, ne?
Ja, das liegt ja schon bei Schweden.
Ja, also ich finde auch das da in Möhnen und gehört das noch zur Südsee, zur dänischen Südsee, ja, ne?
Gerade so würde ich sagen, ja. Ja.
Das ist auch so toll. Also auch da bin ich neidisch. Ach Gott.
Aber die Westküste hat auch was.
Und du bist da hingezogen? Bist du da hingezogen, weil du, um dort zu arbeiten oder aus anderen Gründen?
Es gibt einen Grund, der mich da nach Dänemark verschlagen hat. Das war mein Mann damals. Der hat einen Job in Kopenhagen bekommen bei einer großen dänischen Firma. Und dann haben wir 2 Jahre in Kopenhagen gelebt, was ich sehr genossen habe, weil die Stadt ist einfach großartig. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Stadtmensch, überhaupt nicht. Ich kann eigentlich in großen Städten nicht überleben, weil ich brauche meine Ruhe. Aber in Kopenhagen hat das funktioniert. Das ist das Erstaunliche, weil das einfach so eine entspannte Großstadt ist. Mit sehr viel Natur, Wasser, entspannten Menschen, die nicht einen auf Hektik machen. Und ich muss sagen, ich bin in Deutschland vorher viel umgezogen mit meinem Mann zusammen. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, jetzt bin ich mal irgendwo angekommen. Also ich habe mich sehr schnell da zu Hause gefühlt und mich sehr schnell eingelebt. Und dann ist leider etwas sehr Tragisches passiert, was jetzt hier, glaube ich, wahrscheinlich die Stimmung ein wenig drückt. Mein Mann ist sehr überraschend an Krebs verstorben in Kopenhagen. Und das war für mich natürlich ein Schock. Und da war die Frage, was mache ich jetzt in Kopenhagen? Alleine wohnen, das kann man sich dann leider nicht leisten. Und ich habe aber schon sehr viele Freunde da gefunden. Und eine Freundin sagte, ja, Ich kenne einen Anwalt, der eben Ausländern zu einer Immobilie verhilft, weil ich die Bedingungen für Immobilien noch nicht erfüllt habe. Da hat Dänemark sehr, sehr strikte Regeln für. Also es kann jetzt nicht jeder einfach hierher kommen und was kaufen, sondern man muss eben Bedingungen erfüllen und die hatte ich noch nicht voll. quasi, man muss also eigentlich 5 Jahre hier gelebt haben und die habe ich nicht voll gehabt. Und dann hat der Anwalt das aber vollbracht, dieses Wunder, und ich habe mir dann hier aufs Möhn ein Häuschen ausgesucht. Und ja, da habe ich dann die Erlaubnis für bekommen und das habe ich dann gekauft und ja, bin sehr glücklich damit. Das ist ein sehr schöner, ruhiger Ort. Und ich bleibe eben in Dänemark. Das war so mein Wunsch, mit Dänemark in Kontakt zu bleiben. Ich muss dazu sagen, es war nie mein Herzensland. Verbindet auch so ein bisschen Hassliebe zu dem Land, das muss ich ganz klar sagen. Es ist dadurch, dass man halt hier lebt, weiß man, dass nicht alles Hügel ist.
Ja.
Aber, ne, genau. Also, aber man lernt auch wieder Dinge in Deutschland zu schätzen. Das ist sehr, sehr spannend und interessant. Einfach jetzt mal einen anderen Blick zu haben, wie das hier in dem Land, in Dänemark funktioniert und wie dann Sachen in Deutschland funktionieren oder eben nicht funktionieren oder eben auch in Dänemark nicht funktionieren. Und das ist teilweise sehr unterschiedlich. Und ich fand es spannend zu sehen, dass die Dänen doch sehr nahe Nachbarn sind, doch aber sehr anders ticken.
Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch, dass die, ja. Also wenn man nur Sommergast ist, das ist natürlich eine Weltsicht, die nicht gilt.
Ja.
Sommergast zu sein, das ist ja also ist schön, aber klar, man sieht nicht, wie es im Herbst ist. Oder im Winter und man
schön.
Sieht nicht. Ja, man sieht es halt nicht, wenn der Alltag da ist. Ne? Vor allem, wenn man nur in diesen schönen Ferienhäusern oder am Strand rumjoggt und so, das ist nicht die Realität, das ist schon klar. Und das ist meine Perspektive auf das Land. Aber es klingt ja toll mit dem Häuschen auf dem Möhnen, auch wenn der Rest der Geschichte natürlich.
Ja, sagen wir es so, ich nenne Dänemark daher, das ist so ein Schicksalsland. Das Ding jetzt ein bisschen groß ist, für mich fühlt sich das auch so an. Die haben einfach, ich sage immer, Kopenhagen ist das Schlimmste und das Beste, was mir passiert ist, weil es das Beste ist, dass es mich persönlich einfach so weit gebracht hat, auszuwandern, über den eigenen Schatten zu springen, nochmal eine neue Sprache zu lernen. Also Englisch war schon vorhanden, das ist natürlich sehr hilfreich, weil die Dänen alle perfekt Englisch sprechen. Das ist wirklich, wirklich eine Hilfe und sehr erstaunlich. Und dann sich aber ins Dänische reinzuarbeiten, was eine sehr, sehr, sehr schwierige Sprache ist. Und einfach nochmal wirklich, ja, sein Hirn nochmal aufzumachen und was komplett Neues reinzutun und auch diese Horizonterweiterung zu haben. Und Inspiration für Bücher natürlich auch. Das, ja. Deswegen bin ich froh, dass ich diesen Kontakt jetzt einfach so, dass ich das jetzt machen kann und hier wohnen kann. Da bin ich schon sehr dankbar für, dass es funktioniert hat.
Du schreibst aber die Bücher für einen deutschen Verlag und.
Ja, genau.
Und du schreibst auch nur auf Deutsch, natürlich.
Richtig, ja, genau. Meine Nachbarn hier fragen immer: Ah, gibt es das Podenz? Und ich immer: Nein, leider nicht. Und ja, mal sehen, vielleicht gibt es eines Tages mal eine dänische Übersetzung, aber wie wir schon vorhin erwähnt haben, es ist ein sehr kleines Land mit 5 Millionen Einwohnern, da ist der Buchmarkt natürlich sehr klein und das lohnt sich dann für die manchmal nicht, da so eine Übersetzung dann zu machen, für den kleinen Buchmarkt. Ja, aber ja, genau, ich schreibe Bücher, die hier spielen, ich habe 2 Reihen, eine ist eher... Das ist die Tom Skagen-Reihe, um die es ja wahrscheinlich dann auch nochmal verstärkt geht. Die spielt in ganz Skandinavien. Und dann habe ich noch eine 2. Reihe, die hauptsächlich in Kopenhagen angesiedelt ist und dann immer nochmal so kleine Ausflüge nach Grönland. Oder jetzt das aktuelle Buch spielt auch tatsächlich auf Möhnen. Ne, wenn man die Recherche vor der Haustür hat, dann kann man es auch nutzen. Und ja, genau. Da nehme ich natürlich ganz, ganz viel mit.
So, und wer jetzt nochmal so nachlesen will, wie das so alles da funktioniert in Dänemark, kann das ja bei dir auf der Facebook-Seite. Da habe ich tatsächlich schon mitgelitten mit dir, weil das ja wirklich aus der Urlauberperspektive dann wahrscheinlich doch noch eben ein bisschen anders ist. Also der kann das da lesen. Was kann er im 3. Fall von Tom Skagen lesen?
Also da kann er lesen, dass der Fall spielt in Norwegen. Der erste spielt in Dänemark, der zweite in Schweden, der dritte jetzt in Norwegen. Da war ich auch zur Recherche. Das ist immer der schöne Part, wenn man dann vor Ort hinfahren kann, sich das angucken kann. Und er spielt zu einem großen Teil auf einem Kreuzfahrtschiff, das an die Hurtigruten angelehnt ist. Und auf diesem Schiff passieren natürlich Dinge. Eine Abi-Jahrgang aus Hamburg feiert dort sein 20-jähriges Jubiläum und das beginnt dann damit, dass ein Selbstmord stattfindet, in dem einer von dieser hohen Klippe, die der Preikestolen heißt, ist auch ganz bekannt, eigentlich eine der berühmtesten Klippen über dem Fjord, 600 Meter hoch und dann direkt ins Wasser, unten in Südnorwegen bei Stavanger. Und damit beginnt das Ganze. Und dann verschwindet der zweite Mensch aus dieser Gruppe vom Schiff und es wird wieder Selbstmord vermutet und dann wird Herr Skagen von der Sondereinheit Scanpol, die in Hamburg ansässig ist und Fälle bearbeitet, die, sagen wir so, wenn ein Deutscher in Skandinavien zu Schaden kommt in einem Verbrechen, wird diese Sondereinheit, die ich mir ausgedacht habe, die ist fiktiv, die gibt's nicht, also Scanpol, wird dann hinzugerufen und Herr Skagen macht, leitet dann vor Ort die Ermittlungen mit lokalen Kräften. Das ist einerseits reizvoll, weil man immer neue Sidekick-Figuren hat, sozusagen. Man hat immer die eine Hauptfigur und hat immer neue lokale Kräfte, die dazukommen. Andererseits ist es auch ein Hölle-Rechercheaufwand, weil man jedes Mal das Polizeisystem des Landes neu recherchieren muss. Ja. Und ja, dann wird Herr Skagen eben auf dieses Schiff geschickt und ja, muss Ermittlungen beginnen. Und ich versuche jetzt nicht zu spoilern. Also Herr Skagen und Schiffe, die haben eine spezielle Beziehung zueinander. Also Herr Skagen hat Angst vor Meer und vor Schiffen. Und da ist das natürlich ein Ort, an dem er als allerletztes sein will. Aber seine Chefin steckt ihn hin und sie weiß auch nichts von seiner Angst. Und da muss er sich dann bewähren.
Wenn ich die Chefin noch nicht kenne, das ist immer die ganz klassische Frage, so wie die Sportreporterfrage immer ist, woran hat's gelegen, ist die klassische Frage dann immer bei einer Reihenautorin, muss ich Chefin in Band 1 kennenlernen oder reicht es, wenn ich die in Band 3 kennenlerne?
Das reicht auch in Band 3, also jedes Buch steht für sich, das ist ein abgeschlossener Fall. Das Einzige, was man sich damit nimmt, ist, dass dieses Trauma, was er hat, was heute ja jede Figur irgendwie braucht oder jeder Kommissar hat sein Trauma, das ist immer so ein bisschen Klischee, aber ich habe mir versucht, eins auszudenken, was man noch nicht hatte, eben diese Angst vor dem Meer und vor Schiffen. Er war mal Seemann, das muss man dazu mal sagen, und ist dann zur Polizei gegangen. Und das baue ich seit Band 1 auf und es kommt zum Finale in Band 3. Also würde man sich wahrscheinlich, wenn man Band 3 zuerst liest, die Spannung für Band 1 ein bisschen nehmen. Weil dann der Background einfach schon klar ist.
Annette, hast du erst deine Geschichten in Skandinavien, in Norwegen, Kopenhagen, wo auch immer, spielen lassen, seit du da bist oder war das schon vorher so?
Das war schon vorher so. Ich hatte schon vorher, ich war schon sehr skandinavienaffin. Mein Mann und ich waren sehr viel im Urlaub in allen skandinavischen Ländern schon. Und irgendwie hat mir diese Atmosphäre gefallen, dieses ja Dunkle, die Menschen sind so ein bisschen wortkarg und ja die Landschaften. Und da hatte ich immer ein Faible für und dachte also Nordic Noir, das würde ich gerne mal schreiben. Aber da muss ich auch dazu sagen, habe ich mir keinen Gefallen mitgetan, weil Verlage gegenüber Autorinnen, die so, deutsche Autorinnen, die irgendwas schreiben, was in Skandinavien spielt, das ist noch so No-Go, so ein bisschen. Im Moment, es bricht ein bisschen auf durch mich und ein paar andere Autorinnen. Aber das war wann habe ich damit angefangen? Vor 5 Jahren war das noch nicht gewünscht von den Verlagen, dass eine Deutsche sich daran versucht.
Aber wahrscheinlich auch, weil es ist ja ein eigenes Genre mit Grund.
Ja.
Weil sehr viele sehr erfolgreiche Bücher, Buchreihen und TV-Serien einfach gibt, obwohl das Land so klein ist oder die Länder relativ bevölkerungsarm sind, gibt es halt extrem viele erfolgreiche Produkte. Ne? Also, oder sehe ich das falsch?
Nee, das stimmt. Und man muss dazu sagen, die skandinavischen Autoren schreiben auch alle für den deutschsprachigen, den englischsprachigen Markt. Die schreiben gar nicht für ihren eigenen Markt. Das erklärt sich auch von selbst, weil Norwegen mit 8 Millionen Einwohnern und Schweden mit 8 Millionen Einwohnern, das ist halt nicht viel Kaufkraft. Und die spekulieren schon drauf, dass sie eben die Rechte verkaufen nach Deutschland oder in den englischsprachigen Bereich.
Ich erinnere mich daran, dass ich so überrascht war, dass die, ich glaube, die Brücke ist eine, die populäre Serie. Die ja. Das sind ja alles immer so ZDF-Koproduktionen und so. Und das finde ich auch irgendwie beeindruckend, dass das Genre eigentlich auch ein bisschen mit Deutsch gemacht ist. Weil es sehr, sehr, weil es ein großes Publikum für diese Literatur zu sein scheint. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber. Die Deutschen fahren hier in den Urlaub und lesen gerne, was für Verbrechen da passiert.
Richtig, ja, genau. Das war auch mein Verkaufsargument damals an die Verlage. Es hat sie nicht interessiert. Ich habe sogar recherchiert, wie viele Deutsche jährlich Urlaub machen in Dänemark und in Schweden und so. Das hat sie nicht interessiert. Ja, aber ich habe ja dann den Sprung reingeschafft in einen Verlag und bin da sehr zufrieden, sehr erfolgreich. Und jetzt darf ich mich da austoben. Das ist sehr schön. Aber und eben unter einem Pseudonym, muss man dazu sagen. Der Verlag hat dann gesagt, nee, Annette Strohmeier geht da nicht als Name. Und wir wollen da einen skandinavischen Namen draufsetzen als Marketinginstrument. Und dann durfte ich mir den Vornamen aussuchen. Dann habe ich gesagt, okay, dann bleiben wir beim Buchstaben A, dann nehme ich Anne. Und die haben sich dann den Nachnamen ausgedacht, der dann eben da lautet Nordby.
Echt, das darf man nicht mal selbst bestimmen. Das hätte ich.
Das ist so und so. Also es ist schon, der Verlag hat halt immer das letzte Wort. Und ich muss noch sagen, ich habe einen Verlag, wo ich noch sehr viel mitreden darf, auch bei der Covergestaltung oder beim Klappentext. Kenne ich Kollegen bei größeren Verlagen, die dürfen nichts mitreden.
Selbst ein Holger Carsten Schmidt, Die Toten von Marno, selbst der darf seine Algarve-Krimis, könnt ihr alle übrigens nachhören im Osterspecial, selbst der darf seine Algarve-Krimis um Leander Lost nicht unter seinem Echtnamen schreiben.
Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich gelagert.
Und die Dänen, kaufen die Dänen?
Also deutsche Autoren, ich war mal hier im Buchladen, gibt es einige, die vertreten sind. Nele Neuhaus habe ich gesehen. Lustigerweise sehr viele weibliche Autorinnen. Ja, die habe ich hier gefunden, aber es hält sich in Grenzen. Also ich habe schon das Gefühl, wenn ich so die Büchertische sehe, dass schon auch die Namen, also die skandinavischen Autoren sehr promotet werden hier, was ich eigentlich schön finde, weil das in Deutschland eben auch nicht passiert, dass deutsche Buchhändler deutsche Autoren promoten, sondern dann werden da auch wieder nur die Amerikaner oder Engländer oder Skandinavier hingelegt. Aber hier in Dänemark sieht man immer ganz viel, dass auch die dänischen Autoren wirklich schön präsentiert werden.
Ich habe tatsächlich irgendwann, da lebte er noch, Mankell nicht mehr lesen können, weil es mir einfach zu düster war.
Ja.
Gibt es da irgendwie mittlerweile auch so einen Wandel? Es gibt ja jetzt sogar Cozy Crime aus Skandinavien, habe ich gesehen. Mhm. Wandelt sich das auch so ein bisschen? Also ist es nicht mehr ganz so düster und so depressiv?
Ich würde sagen, nein. Es bleibt so depressiv und düster. Und dieses Cozy Crime, also da bin ich sogar sicher, dass manches deutsche Autoren auch mit einem skandinavischen Pseudonym sind. Und das sind Ausreißer. Also jedes Mal, wenn ich hier mit dänischen Autoren über Cozy Crime rede, dann gucken die mich an wie ein Auto und sagen, was ist das? Dann sage ich mal, ja, das ist hier Inspektor Barnaby. Und dann sagen sie, ach ja, okay, verstehe. Aber das gibt's hier nicht so. Zumindest jetzt nicht in Dänemark.
Daniel, da du zuletzt jetzt gar nichts mehr gesagt hast, was liest Daniel Pinchova?
Also im Augenblick lese ich, oh Gott, das klingt jetzt, als wäre es jetzt wirklich nur erfunden, aber ich lese im Augenblick wirklich wieder ein Basketballbuch von einem auch sehr geschätzten Kollegen von André Vogt, großer Basketball-Experte, der auch ein bisschen erzählt, wie seine Liebe zum Spiel entstanden ist und so. Macht er auch sehr gut, auch ein sehr netter Mensch dazu, deswegen lese ich das nochmal umso lieber.
Ja, also ich lese gerade das Buch Meter pro Sekunde von Stine Pilgaard. Das ist ein dänischer Roman, hat nichts mit Krimi zu tun. Eine sehr nette Gesellschaftsstudie, wie eine Frau oder ein Pärchen aus der Großstadt an die dänische Westküste nach Ringkøbing zieht, also in die Provinz, und versucht dort klarzukommen. Und das ist einfach herrlich geschrieben. Und das nennt, ein Kapitel heißt Im Land der kurzen Sätze. Das sagt eigentlich schon alles. Und es ist einfach interessant zu lesen, dass es auch denen in Dänemark so geht, wie es mir hier manchmal auf Möhnen geht. Das ist dann manchmal sehr erfrischend. Das ist sehr, sehr nett geschrieben.
wir wissen jetzt, was Daniel liest. Wir wissen, was Annette liest. Wir wissen, dass Thomas Plätzinger, der ja auch ein großartiges Romandebüt hatte mit Bestattung eines Hundes, wollen wir auch nicht verschweigen, wissen, dass er schon wieder an einem neuen Roman sitzt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was liest du gerade?
Ich lese gerade The Last Chairlift von John Irving. Das ist das also einer meiner Hausgötter, mit dem ich angefangen habe zu lesen und den ich eigentlich mein ganzes schreibenden Leben auch irgendwie immer wieder, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Und das ist jetzt der, ich glaube, seit 6, 7 Jahren oder so der nächste große Roman, den er geschrieben hat, und der Mann ist ja 80 geworden letztes Jahr. Und ich finde das sehr faszinierend, was der so für Themen immer angepackt hat in seinem Leben und aus welchen Themen er populäre Bücher und populäre Bestseller gemacht hat. Und das Buch lese ich gerade allerdings schon seit einer ganzen Weile. Ich habe so eine Vorabkopie bekommen und das ich blätter mich da so, arbeite mich da so Stück für Stück durch. Ich finde es super, eben weil ich den sehr faszinierend fand. Und es geht ganz viel um so um Identitäts- und Sexualpolitik über die letzten 80 Jahre. Und es ist irgendwie sehr, sehr interessant zu sehen, wogegen er vor 40 Jahren schon angeschrieben hat mit Gab und wogegen er immer noch kämpft. Und er ringt ja sehr um Freiheit. Und das ist schon erstaunlich, wie solche Themen sich halten. Und ich bin total fasziniert von diesem Irving-Buch. Und hoffe, dann auch etwas darüber schreiben zu können, irgendwann in der nächsten Zeit.
Ich lese tatsächlich gerade München 72 von Petra Mattfeld. Gibt schon ein bisschen länger auf dem Markt. Die ist demnächst auch im Podcast.
München 72 hat ja natürlich auch leider viele andere Facetten gehabt. Aber wir spannen ja trotzdem wieder den Bogen zum Basketball. München 72. Dirk Nowitzkis Mentor Holger Geschwindner, damals Basketballnationalspieler für Deutschland.
72. Der Kapitän. Der war der Kapitän der Mannschaft.
Richtig.
Kapitän der Mannschaft. Und er erzählt die Geschichte, dass er einer der ersten im Dorf gewesen ist, dass er mit Willi Daume, der damals, glaube ich, das alles da gemanagt hat, dass er mit Willi Daume ins olympische Dorf gegangen ist. Die sind damals sogar teilweise extra deswegen, um sich in dieser Atmosphäre und in dieser Stadt vorbereiten zu können, ist sogar vorher nach München gezogen. Der wohnte also schon in München, als die Spiele dort stattfinden. Also ganz interessante Geschichte auch auf jeden Fall.
So, und jetzt wisst ihr genau, worauf ich in Ausgabe 85 hingewiesen habe. Also es ist dann alles miteinander verquickt. Und das andere München 72, das ist dann tatsächlich eher ein fiktives Buch. Dankeschön euch. Tschö nach Wuppertal und nach Dänemark. Es war sehr, ja. Wie heißt das, Hügel?
Hügel, sehr hügelig. Der war so hügelig.
Bestimmt was gesagt. Vielen Dank. Super.
Danke euch.
Ja. Tschüss. Guten Tag.
Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.